Hier ist Peter Rossendich, besser bekannt als Kidpex, a.k.a. Tschuschenspeter vom Dienst beim Mosaik-Podcast mit Rainer Hackauf, der mich gerade interviewt oder interviewen wird. Oder ihr hört gerade das Interview, wie in eurer Batch, euer Pussy Papa.
Es braucht sichtlich nicht viel, um von Andreas Gabalier angezeigt zu werden. Vergangenen Februar hat dieser gegen zwei Größen des österreichischen linken Hip-Hops eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung eingebracht. Aufgrund einer Zeile und einer Geste. Im Hip-Hop. Rainer Hackauf und ich, Paul Herbinger, hatten das Vergnügen, uns vergangene Woche für Mosaik mit Kid Pax zu treffen. Kid Pax schlägt seit seinem Debütalbum Gastarbeiter Live 2009 immer höhere Wellen in der österreichischen Szene. Ab Oktober hostet er gemeinsam mit Azrap auch wieder das monatliche Gürtel Squad im Wiener Ritz, bei dem mitunter auch Hip-Hop-Nachwuchs eine Bühne geboten wird. Einige kennen ihn möglicherweise auch von seinem Auftritt bei der Donnerstagsdemo. Angesichts der Tatsache, dass die Wiener Staatsanwaltschaft das Verfahren zu Gabaliers Anzeige eingestellt hat, spricht Rainer mit Kid Pax über die Reaktionen auf die sogenannte Hip-Hop-Staatsaffäre seitens der Hip-Hop-Community, der Rechten und der Rechtsradikalen. Im Interview erzählt Kid Pax, warum sich daraus jedoch keine linke Strategie für den Umgang mit Figuren wie Kickel oder Kurz entwickeln lässt, warum es bei der Berlusconi-artigen Sendung von Wolfgang Fellner doch recht lustig war und von welchen PolitikerInnen man seiner Ansicht nach etwas halten kann. Näheres zu der Anzeige durch Gabalier erklärt er selbst am besten.
Wir haben ein regierungskritisches Lied im November 2018 rausgehaut, wo das ziemlich aktuell war mit der türkisblauen Regierung, wo das im vollen Gange war. Die Donnerstagsdemos haben angefangen, es war eine turbulente Zeit mit viel Schockmomenten. Und in dem Moment haben wir auch ein bisschen schockiert mit unserem Lied, weil das Lied einfach ein bisschen eine Spur heftiger war, eine Spur wütender und eine Spur konkreter und kompromissloser, so wie Rap zu sein hat, auch in solchen Zeiten. Und Andreas Gabalier, es wurden viele Leute in diesem Lied angegriffen, namentlich vom Strache, von Mateschitz, von Kurz und so weiter, vom Baumgartner. Und Andreas Gabalier hat sich da so irgendwie schlecht behandelt gefühlt, dass er gesagt hat, er muss uns da anzeigen und es wäre zu viel und wir hätten ihn, es wäre eine gefährliche Drohung gewesen, was Kroko Jack gerappt hat, und insofern hat er uns dann angezeigt mit seinem Anwalt gemeinsam, hat eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht wegen der Zeile, ich hätte den Gabalier nicht an die Wand stellen lassen, aber sagen wir sich ehrlich, eigentlich kehrt er Dasche. Und ja, und so ist es dann gelaufen, dass Andreas Gabalier uns angezeigt hat und quasi damit die größte Hip-Hop-Staatsaffäre, ich glaube, der Standard hat es Hip-Hop-Staatskrise genannt, ausgelöst hat und eine Welle an Diskussionen ausgelöst hat, wie viel Rap darf und ob das legitim war, was wir gemacht haben, ob das noch im Sinne der Kunst ist, und da waren zig Reaktionen von der verärgerten Ursula Strenzel, die gesagt hat, das ist ja so grausam, und Leute, die uns an die Wand stellen lassen würden, und ja, und in diesem ganzen Zirkus, der da entstanden ist und den uns Andreas Gabalier eigentlich erst begonnen hat, es ist nur eine Zeile im Rap. Jeder, der sich mit Rap auskennt, weiß, dass auf eine Zeile kommt niemand normalerweise mit einer ganzen Anzeige. Und genau das hat er gemacht. Und insofern hat er das dann leider für ihn verloren und musste die Koffer packen und hat ihm sein teurer Anwalt auch nichts geholfen. Staatsanwaltschaft hat so gesagt, österreichischer Hip-Hop ist frei. Und ja, wir sind frei und wir sind doch nicht im Knast gelandet wegen dieser Zeile. Und Andreas Gabalier hat verloren. Musste kapitulieren vor der Hip-Hop-Kunst, vor dem Widerstand und vor Kunst. Und ich habe ihm dann noch ein schönes Lied gewidmet und habe ihm versucht, ein bisschen zu helfen, seine Traumata zu verarbeiten, seine Ängste. Und wir haben ihm ein Liebesvideo gemacht, damit er nicht so viel Angst hat vor uns.
Hat es überraschende Reaktionen gegeben, vor allem eher aus der Hip-Hop-Szene, von Kolleginnen oder von Journalistinnen, Dinge, die dich überrascht haben?
Ja, die eine Reaktion generell, was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass plötzlich Leute, die sich schwer als apolitisch deklarieren in der Hip-Hop-Szene, und davon gibt es ja auch, Hip-Hop ist verwurzelt politisch natürlich, aber natürlich hat es verschiedenste Formen im Rahmen der Kommerzialisierung, im Rahmen der, es ist ja auch jetzt nicht die jüngste Musik mehr, auch wenn man sich das manchmal denkt von den Zuhörern und Zuhörerinnen her. Aber ja, und da war es eben Leute, die sich apolitisch immer geäußert haben und die sich klar apolitisch positionieren und politische Statements meiden, haben plötzlich politische Statements gegeben. Und unter diesen Statements waren schon einige bekannte Hip-Hopper, darunter eben auch der Richie, der Rapper von den Droogie Boys aus dem Block West, der, soweit ich weiß, bei der Alten Garde dabei ist, der bei Eisern Wien dabei ist, bei diesem Zusammenschluss rechter Fanstrukturen. Und er hat, obwohl er immer betont, nicht recht zu sein, und hat er dann einen Artikel der Wochenblick über uns geteilt. Also unter unzähligen Artikeln, die es gab, auch teilweise guten Kritiken, muss ich sagen, wo man auch dann sein eigenes Werk selber hinterfragt und so weiter, teilweise partiell, obwohl ich es genauso machen würde, wie ich es gemacht habe, weil es richtig war und weil wir da als, jetzt als Sieger dastehen. Aber hat er die Wochenblick genommen, und da wird FM4 als linke, hasserfressene Struktur bezeichnet. Da werden wir als irgendwelche subventionierten roten Künstler bezeichnet, also klassischer rechter Jargon mit schwerstem Bashing und auch falschen Angaben über Croco Jack und so weiter. Und dann hat er das geteilt, und dann hat er behauptet, er hat nicht gewusst, welche Seite er geteilt hat. Dann hat er mich, nachdem ich ihm versucht habe, irgendwie sachlich das mit ihm zu klären, ich habe ihm sogar ein Treffen angeboten, aber das hat er gemieden und hat mich dann nur noch beschimpft, und dann hat er am Ende den Post gelöscht. Aber natürlich, diese Reaktion hat natürlich ein Gewicht in dieser Fanszene, und das war 4 Tage vor ihrem großen Gasometer-Konzert, also vor dem Droogie Boys Gasometer-Konzert, und diese... Ich bekomme das schon zu spüren, meine Sticker werden nonstop von gewissen Fangruppen überstickert, und ich bekomme aus dieser Richtung auch gewisse Nachrichten und Botschaften, indirekt, direkt, und es ist halt, ja, sozusagen die Karten wurden auf den Tisch gelegt, nicht nur bei denen, also wir brauchen jetzt gar nicht über die Droogie Boys reden, die sind jetzt für mich nicht so interessant, für mich war das nur interessant zu beobachten, da plötzlich, dass Leute, die sich auf die Hip-Hop-Kultur berufen, extrem rechte Seite teilen. Da gibt es ja auch äußerst problematische Sachen mit denen, also mit dem Richie konkret, der war ja auch beim 2011 beim Trauermarsch für einen Neonazi dabei im Austria-Stadion, also im konkurrierenden Stadion, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, und dieser Typ ist Mitglied von einem Fanclub, den wir alle kennen, und der irgendwie ins EKH überfallen hat und so weiter, und ja, ich brauche da nicht, dass diese Informationen genügen schon, um sich auf jeden Fall festzustellen, dass die keine Berührungsängste damit haben. Und so viel er auch sagt, dass er nicht rechts ist, leider hat er die rechtesten Seiten geteilt. Und ja, diese Hetzkampagne war auf jeden Fall am Laufen. Ursula Stenzel war da mit beteiligt. Martin Sellner war sehr beteiligt, hat mir auch Kommentare in der Nacht teilweise geschickt auf dem YouTube-Kanal, wo er gesagt hat, er kann 1000-mal besser rappen und was weiß ich. Und dann hat er das gelöscht am nächsten Tag. Ich habe diese Screenshots alle aufgehoben. Ich habe viele Screenshots fotografiert. Ich glaube, seit so viel Polizei habe ich noch nie so viele Screenshots gemacht wie nach so viel Polizei. So in meinem ganzen Leben an Screenshots habe ich viele gesammelt, wo ich diese ganzen Reaktionen nochmal vielleicht irgendwann in ein Museum tue oder so, und keine Ahnung. Ja.
Zurück nochmal zum Gabalier. Was kann man von deiner Auseinandersetzung mit Gabalier lernen? Ist das ein Rezept auch für ein Rezept gegen andere Rechte wie Kickl oder Kurz? Oder würdest du sagen, das ist gegen andere Rechte wie Kickl oder Kurz?
Ja.
Oder würdest du sagen, das ist ganz spezifisch, das funktioniert nur bei jemand wie dem Gabalier, weil er halt sehr von sich überzeugt ist, sagen wir mal so.
Man braucht sich da jetzt nicht anlügen, der Gabalier steht jetzt als Volltrottel der Nation, als Lachnummer der Nation da. Im Endeffekt, Politiker, egal was wir über sie denken, wie sehr wir sie kritisieren, die haben doch eine relativ dicke Haut, und weder Strache hat mich angezeigt, noch ein Kickl hat mich angezeigt. Noch ein Kurz hat mich angezeigt, sondern Andreas Gabalier, der Vater des Ethno-Rechten, Ethno-Rocks, hat mich angezeigt und hat sich da so, es ist scheinbar ein sehr sensibler Typ und kämpft mit vielen Ängsten und Traumata und so weiter. Und irgendwie am Ende, wo wir dieses Ganze gedreht haben und wo wir das angeschaut haben, und wir haben uns ja mit ihm auch dann befasst, mehr als wir es befassen würden, wenn wir uns nicht angezeigt hätten, und wir haben seine Musik analysiert, auch diese Schauplatz-Doku angeschaut, im Endeffekt habe ich mehr auch ein bisschen Spuren im Mitleid, ist auch dabei. muss ich sagen, weil deswegen haben wir auch das Video Die ausgestreckte Hand, so quasi komm mit uns mit, wir zeigen dir, dass doch nicht alles so ist, wie du das da am Bauernhof ausgemalt hast und das ist auch vielleicht, dass du vielleicht in ein Zimmer kommst, wo nicht unbedingt jetzt das Eiserne Kreuz hängt an der Wand und dich mal raustraust aus diesem Käfig der Vorurteile, in dem er lebt. Aber ja, er steht schon blöd da jetzt, ja. Ich hatte gegen irgendwelche Rapper verloren, die jetzt, man muss realistisch sein, in der Breite der österreichischen Masse jetzt nicht so bekannt sind, doch ein Subkulturphänomene sind, und er hat schon verloren gegen den Naske, gegen den Wiener Konzerthauschef, und generell hat er jetzt beschlossen, nach diesem Video nach Ulla Polizei hat er beschlossen, dass er pausiert mit diesen ganzen Klagen und Anzeigen. Ich glaube, er hat auch verstanden, dass das nicht so funktioniert, die Welt, wie, keine Ahnung, wie bei Kadyrov oder wie bei Lukaschenko oder irgendwo anders, wo man halt mit der Justiz als Druckmittel irgendwie Leute mundtot machen kann oder sie einschüchtern oder ihnen Nachteile irgendwie verpassen kann.
Das Ganze hat dir ja auch einige Medienaufmerksamkeit beschert und auch einige Fernsehauftritte. Der bemerkenswerteste vielleicht bei Ö24 und Fellner. Hast du dir überlegt, ob du das daran teilnehmen sollst? War das für dich klar und was war daran überraschend, Fellner gegenüber zu sitzen?
Ja, ich habe schon überlegt, aber ich habe mir dann gedacht, na, ich gehe hin. Sie laden mich ein, ich gehe hin. Ich meine, ja, Wolfgang Fellner ist kein leichter Typ auf jeden Fall und war auch nicht leicht dort zu bestehen, aber ich habe mein Bestes gegeben und ich habe versucht zu kontern. Ich habe ihn auch mehrmals angegriffen, offensiv. Und ich habe ihm das nicht durchgehen lassen, dass er mich da als Kasperl der Nation da hinstellt und immer wieder in die gleiche Ecke und immer wieder die gleichen Phrasen wiederholt. Und es war nicht leicht, aber ich habe mir gedacht, ich gehe hin. Wieso nicht? Man muss diese Medien, wir leben in dieser Welt, die Medien sind so, wie sie sind. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit in Blasen funktionieren, sondern ich muss mich auch der Diskussion irgendwie stellen dort, auch in solchen Medien. Und Wolfgang Fellner ist jetzt kein, also Wolfgang Fellner ist so der Cowboy der österreichischen Medien und so, das darf man nicht unterschätzen und muss man auch kritisch sehen, aber er ist jetzt kein überzeugter Rechter, der Typ war doch immer ein Medienopportunist, der einfach, keine Ahnung, irgendwelche Handy-Abos in den 90ern verkauft hat mit News und einfach gesehen hat, okay, der Haider in der Badehose funktioniert ganz gut am Cover. Und hat das halt verkauft. Er ist ein eiskalter Medienverkäufer, der scheinbar damit Erfolg hat in dieser Welt. Und natürlich hat das auch Vorteile, bei ihm aufzutauchen. Plötzlich reagieren andere Leute, plötzlich sehen das andere Leute und denken vielleicht nach. Ich habe eben, man muss schon sagen, ich habe die meisten Reaktionen auf diesen Auftritt bekommen. Und ja, es war halt nicht sehr leicht mit ihm. Und generell ist er da, der Big Boss sitzt da. Und in dieser Sendung geht es halt um ihn, und es ist ja auch irgendwie auch ein Zirkus ein bisschen dort so. Also ich habe das Verwandten in Deutschland gezeigt oder Leuten, und die haben das nicht verstanden, wie so eine Sendung, wie so eine Berlusconi-artige Sendung in Österreich es geben kann. Und ja, aber war ganz lustig beim Wolfgang Fellner. Und ja, das Lustige ist, er hat mich ja eigentlich jetzt wieder eingeladen, also und dann ist er davon abgesprungen und hat mich dann in die Nachrichtensendung statt auf 12 versprochene Minuten, haben sie mich auf 2 Minuten gekürzt. Und da ging es natürlich um den letzten Track, wo ich angreifbarer war vielleicht als bei dem, wo ich die Hand ausstrecke und ganz lieb zum Österreich-Lieblingskind Andreas Gabalier bin. Und vielleicht wollte er da jetzt nicht unbedingt mir die Plattform geben erneut. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, Wolfgang Fellner, lustiger Typ.
Nächsten Monat finden Nationalratswahlen statt. Ist schon klar, wen du willst? Oder ist es für dich wichtiger, den Widerstand auf die Straße zu tragen und Dinge wie die Donnerstagsdemo zu unterstützen?
Also das wird ein bisschen schockierend klingen, aber ich habe kein Wahlrecht hier in Österreich. Also ich darf gar nicht wählen. aber das werde ich auch ändern. In den nächsten 2 Jahren habe ich das vor zu ändern. Jetzt bin ich Bundesheer befreit sozusagen, oder ja. Und wen ich wählen würde, ist eine schwierige Frage. Ich denke oft darüber nach, und ich habe jetzt diese KPÖ-Kandidatur mitbekommen, das ist natürlich interessant. Und man muss da viel abwägen bei dieser Nationalratswahl. Ich glaube, dass viele auch im letzten Moment oder in den letzten 2 Wochen entscheiden werden, wie dann die Umfragen sind und so, was am meisten Sinn macht, um diesen Rechten ein Gegengewicht zu stellen. Was gut ist auf jeden Fall, ist, dass der Kurz mittlerweile, also mit diesen mit diesem Versuch, irgendwie sich volksnah zu inszenieren und mit diesem Versuch, irgendwie sich als bürgernah, er besteht in diesen Beiseln, in Pensionistenheimen und so, geht Sebastian Kurz nicht als Person auf, weil er da nicht funktioniert. Und da haben sie einen großen Fehler gemacht und natürlich mit dem Shredder-Gate und so weiter, und ich hoffe, dass das ihnen schaden wird, um zumindest da den Kurz ein bisschen kleiner zu machen. Und ja, und ansonsten darf man halt schon, muss man schon irgendwie hoffen, dass die Parteien, die wir haben, die auch jetzt nicht, die man als links bezeichnet oder halt in dem Spektrum sieht oder im Mainstream, linken Mainstream, dass die ein bisschen doch irgendwie wachsen und dass die eben die kleinere Linkspartei oder die österreichische Linkspartei sozusagen auch wächst. Und ja, aber es ist schwer natürlich unter den Umständen und so, die letzten 2 Jahre, wie sich das alles entwickelt hat, dieser Rechtspopulismus und so, ist, da kann man nicht wirklich auch nicht Optimist sein, so, ja. Also sehr schwere Frage auf jeden Fall im Moment, und ja. Ich weiß nicht, ich finde Persönlichkeiten gibt es immer wieder bei Parteien, auch sehr gute, auch in der SPÖ-Basis gibt es überzeugte Antifaschisten, auf jeden Fall in manchen Bezirken. Ich halte sehr viel von Markus Franz zum Beispiel. Finde ihn ein sehr guter Bezirksvorsteher. Ich halte sehr viel von Faika El Nagashi, als Migrantin bei den Grünen. Ich halte auch Eva Djedzic, finde ich auch sympathisch. Bei der SPÖ gibt es auch Leute. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es weit weg von den Traumvorstellungen, die wir vielleicht hätten. Oder ja, man muss halt Realist sein bei solchen Nationalratswahlen und hoffen, dass halt nicht das 2.0 oder 3. Schwarz-Blau 3.0 passiert. Ja.
Danke sehr.
Der Mosaikblog sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Sejin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.